Wir führen unsere Betrachtung der Offenbarung fort und sind heute im Kapitel 11. Wir haben schon das letzte Mal die Verse 1 bis 6 betrachtet in diesem Kapitel. Aber wir wollen sie trotzdem nochmal heute lesen und wir werden uns hauptsächlich mit den Versen 9 bis 19 beschäftigen. Ich lese das ganze Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11. Ihr könnt in eurer Bibel verfolgen. Und Johannes, der Apostel, spricht: Mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte: Mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölker übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, begleitet mit Sargtuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken, werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße. Eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach: Steig hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel. Es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und der siebte Engel stießen die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen, o die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Soweit. Ja, für die Gäste unter uns und die neu dabei sind, beschäftigen wir uns schon seit einigen Wochen mit dem Buch der Offenbarung. Viele von uns haben große Schwierigkeiten, dieses Buch zu verstehen. Dafür gibt es meiner Meinung nach mehrere Gründe. Ich nenne zwei davon. Ein Grund dafür ist, dass wir vielleicht Bücher des Alten Testaments wie das Buch Daniel oder das Buch Sacharja oder manche andere prophetische und apokalyptische Bücher, aus denen der Apostel Johannes hier viele Bilder schöpft, nicht gut genug kennen. Das ist ein möglicher Grund. Ein weiterer Grund ist, dass wir dazu neigen, anzunehmen, dass dieses Buch von konkreten historischen Ereignissen berichtet, die in der Zukunft wortwörtlich stattfinden sollen. Viele Stellen in der Offenbarung weisen darauf hin, dass Johannes Visionen empfing. Eine Vision in der Bibel ist kein genaues Abbild der Wirklichkeit, sondern eher eine bildhafte Lehre, die oft auch viele Symbole enthält. Der Aufbau des Buches ist auch recht komplex. Viele Ereignisse werden uns mehrfach und aus verschiedenen Blickwinkeln geschildert. Die verschiedenen Sequenzen oder Zyklen, könnte man sagen, dieses Buches weisen wiederkehrende Muster auf. So lesen wir, dass 7 Briefe an die Gemeinde geschickt wurden. Wir lesen von 7 Siegeln. Wir lesen von 7 Zeichen. Wir lesen von 7 Zornschalen. Und so weiter. Mit jedem neuen Zyklus erleben wir eine Steigerung der Gerichte auch. Und Kapitel 8 bis Kapitel 11 geht es zum Beispiel um die Gerichte der 7 Posaunen. In unserer letzten Botschaft haben wir uns mit den Ereignissen befasst, die zwischen der 6. und der 7. Posaune beschrieben werden. Wir haben unter anderem gesehen, dass am Ende vom Kapitel 8 ein Adler, der durch den Himmel fliegt, 3-mal Wehe über die Bewohner der Erde verkündet. Das erste Wehe zu Beginn von Kapitel 9 entspricht der 5. Posaune und ist gleichbedeutend mit dem Ausbruch der Mächte des Abgrunds. Es geht hier um dämonische Mächte und diese dämonischen Mächte, die aus dem Abgrund heraufsteigen auf die Erde, werden in Form von Heuschrecken dargestellt. Wie bei den Plagen in Ägypten, so sehen wir die Parallelen auch mit dem Alten Testament. Das zweite Wehe, weiter hinten in Kapitel 9, entspricht der 6. Posaune und beschreibt die Invasion einer riesigen Kavallerie von 200 Millionen Dämonen. Es folgt dann im Kapitel 10 eine Art Zwischenspiel, in dem wir sehen, dass Johannes ein kleines Buch überreicht wird. Und wie damals der Prophet Hesekiel soll Johannes dieses kleine Buch essen, das süß in seinem Mund ist, aber bitter in seinem Magen. Und dieses Bild, denn wir haben auch hier mit einem Bild zu tun, dieses Bild drückt die Freude aus, die das Wort Gottes den Gläubigen bringt. Aber auch die Traurigkeit darüber, dass diese Botschaft der Liebe von der Welt abgelehnt wird. Zu Beginn von Kapitel 11, und wir haben jetzt dieses Kapitel gerade gelesen, erhält Johannes einen Messstab oder eine Messrute und soll den Tempel Gottes vermessen. Ja, wir können uns fragen, von welchem Tempel hier die Rede ist. Es gibt verschiedene Auslegungsinterpretationsschulen, wenn es um die Offenbarung geht. Je nachdem, welcher dieser Schule man angehört und wie man die Chronologie der Offenbarung versteht, kann dieses Ereignis in der Vergangenheit liegen, zum Beispiel vor der Entweihung des Jerusalem-Tempels durch die Römer im Jahre 70 nach Christus, oder in der Zukunft, in der Mitte der 70. Jahrwoche, kurz vor der Entweihung des von den Juden wieder aufgebauten Tempels durch den Antichristen. Ich für meinen Teil habe bisher argumentiert, dass der Tempel im Kapitel 11 eher ein geistlicher Tempel ist. Und die wahren Gläubigen durch die Geschichte hindurch repräsentiert. Es wird vom Neuen Testament bestätigt, dass die Gemeinde ein geistlicher Tempel ist. Wir lesen zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 21. Dort vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem heiligen Bau und sagt, dass Christen zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut werden. Bezieht sich wahrscheinlich auf die Worte Jesu, der zu den Juden gesagt, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Die Vermessung dieses Tempels bedeutet ebenso, zumindest ist es meine Ansicht, ebenso wie die Versiegelung der 144.000 im Kapitel 7, tatsächlich, dass die endgültige Erlösung der Gläubigen sicher und gewiss ist. Ich wiederhole das. Die Vermessung des Tempels sowie die Versiegelung auch der Erwählten bedeutet, dass ihre Erlösung, ihr Heil sicher ist. Und das trotz der Verfolgung, trotz der Anfechtung, die diese Gläubigen während ihrem irdischen Leben erleiden können. Ihre Seele befindet sich sozusagen schon im Heiligtum, aber ihre Leiber bleiben noch auf dem Vorhof des Tempels, der, so wie wir hier lesen, den Heidenvölker übergeben worden ist. Dasselbe soll auch für die beiden Zeugen gelten. Natürlich kann man in ihnen, in diesen 2 Zeugen, 2 reale Personen sehen, die während der 3,5 Jahre der Trübsal ihr Amt ausüben. Aber sie können auch eine symbolische Darstellung des wahrheitsgetreuen Zeugnisses der Gemeinde Jesu sein. 2 Zeugen. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die 3,5 Jahre oder die 42 Monate oder die 1260 Tage ein und dasselbe sind. Und wahrscheinlich die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu darstellen. Wohl einige das als eine der Hälften der 70. Jahrwoche sehen. So wie Mose und Elia die Repräsentanten des alten Bundes waren, stellen diese beiden Zeugen die treuen Verkündiger des Evangeliums durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch dar. Und zu diesem Zweck sind sie mit der Macht und Autorität Christi ausgestattet. Wir sehen hier, dass sie bestimmte Wunder vollbringen können. Es wird so in der Form beschrieben, dass sie auch sogar Feuer ausspucken können, um ihre Feinde zerstören können. Ein Hinweis dafür, dass wir wahrscheinlich diese Sachen nicht buchstäblich verstehen sollen. Obwohl sie auch die Wunder vollbringen, die damals Mose und Elia vollbracht haben. Wir befinden uns jetzt im Vers 7. Und dort lesen wir, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und lesen wir von einem besonderen Ereignis. Es ist hier von einem Tier die Rede, das aus dem Abgrund aufsteigt, genauso wie diese Dämonen im Kapitel 9 und 10, die aus dem Abgrund auch hinaufgestiegen sind. Das Erscheinen dieses Tieres wird erst in Kapitel 13 näher beschrieben. Und die dort enthaltene Beschreibung lässt vermuten, dass es sich um das geheimnisvolle vierte Tier handelt, von dem der Prophet Daniel in seinem Buch gesprochen hat. Sehen, Daniel in seinem Buch spricht von vier verschiedenen Tieren, die kommen werden. Hier ist es wahrscheinlich das vierte Tier vom Propheten Daniel. Die Briefe des Neuen Testaments, insbesondere Paulus in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher, sprechen davon, dass am Ende der Zeiten ein Antichrist kommen soll, der sich gegen Gott erheben wird und die Welt verführen wird. Jesus kündigt auch in Matthäus Kapitel 24, Vers 9 eine Zeit der schweren Verfolgung der Gläubigen an. Er sagt dort im Vers 9, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidensvölkern um meines Namens willen. Das Tier, lesen wir hier, wird diese beiden Zeugen besiegen und sie töten. Und ihre Leichnamen werden in den Straßen der großen Stadt zur Schau gestellt. Johannes fügt hinzu, dass es sich dabei um die Stadt handelt, in der ihr Herr gekreuzigt wurde. Man könnte also annehmen, dass es sich um Jerusalem handelt. Aber Johannes fügt hinzu, dass diese Stadt symbolisch Sodom und Ägypten heißt. Man sollte deshalb sehr vorsichtig sein und nicht unbedingt versuchen, dass diese Stadt mit Jerusalem oder Rom zu identifizieren, einen bestimmten Ort sozusagen zu identifizieren, sondern vielmehr verstehen, dass diese Stadt die gottlose Welt repräsentiert, wie zum Beispiel die Stadt Nichtigkeit und ihren Markt der Heitelkeit in John Bunyans Buch der Pilgerreise. Im weiteren Verlauf des Buches wird diese Stadt Babylon, die Große, genannt werden. Die Mutter der Huren und der Greuer der ganzen Erde. Die Leichen der beiden Zeugen werden 3,5 Tage lang ausgestellt. Ein Bild, ein Symbol für die Verachtung. Es war das Schicksal der Menschen damals, die ja getötet wurden, die Schwerverbrecher. Und alle freuen sich über ihren Tod. Was den tiefen Hass dieser Generationen auf die Gläubigen ausdrückt. Meiner Meinung nach haben diese 3,5 Tage auch eine symbolische Bedeutung. Sie sind mit den 3 Tagen zu vergleichen, die der Herr Jesus im Grab verbrachte, aber auch und vor allem mit den 3,5 Jahren, die der Dauer des Amtes der beiden Zeugen entsprechen. Mit anderen Worten, die Zeit am Ende in der das Zeugnis der Gemeinde verhindert wird, ist kurz im Vergleich zu der Zeit, in der diese Gemeinde das Evangelium verkünden darf. Nach diesen 3,5 Tagen werden die beiden Zeugen wieder zum Leben erweckt und fahren in den Himmel auf. Manche sehen hier eine Entrückung der Gläubigen inmitten der Trübsal. Aber ich denke, auch hier müssen wir in dieser Auferstehung etwas Symbolisches sehen. Beachten wir zum Beispiel, dass sie in einer Wolke zum Himmel aufsteigen, wie damals der Herr Jesus bei seiner Himmelfahrt. In Wirklichkeit spiegelt diese Himmelfahrt der beiden Zeugen das sichtbare und öffentliche Zeugnis wider, dass Gott dieser ungläubigen Welt am Ende der Zeiten geben wird, dass die Verkündiger des Evangeliums wahrhaftig waren, wahrhaftige Zeugen, dass ihr Zeugnis der Wahrheit entsprach. Und wie zeigt sich hier dieses Zeugnis Gottes? Unter anderem durch das Urteil über diese rebellische Stadt, die diese Zeugen zurückgewiesen hat und sie zu Tode gebracht hat. Zur selben Zeit, lesen wir, ereignet sich ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt stürzt ein, wobei 7000 Menschen getötet werden. Und der Rest, lesen wir, die Überlebenden, gibt dem Gott des Himmels die Ehre. Ja, ich habe gesagt, dass einige auch in diesen rebellischen Stadt, die Stadt Jerusalem, sehen. Man schätzt, dass diese 7000 ein Zehntel der Bevölkerung Jerusalem im 1. Jahrhundert darstellten. Kommen jetzt zum Vers 14. Da lesen wir, das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell oder kommt rasch. Wir erinnern uns, dass in Kapitel 9 das zweite Wehe mit der Invasion dieser gewaltigen Armee zu tun hatte, die ein Drittel der Menschheit auslöschen sollte. Und trotzdem, so erfahren wir dort am Ende vom Kapitel 9, kehrt der Rest der Menschen nicht um, sie tun nicht Buße. Und sie hören nicht auf, dieselben Dämonen anzubeten, die ihren Untergang herbeigeführt haben. Das ist ein Widerspruch. Diese Dämonen führen ihren Tod, ihren Untergang herbei und trotzdem beten die Menschen sie an. Was ist das dritte Weh oder das dritte Unglück, das hier schnell kommen soll? Es ist anzunehmen, dass es mit der 7. und mit der letzten Posaune zusammenhängt. Was kündigt diese Posaunen an? Das Kommen des Königreiches Christi. Das Ende der Geschichte ist also in diesem zweiten Teil von Kapitel 11 gekommen. Aber manche werden sagen, aber wenn wir weiter lesen in Kapitel 12, da geht doch die Geschichte weiter. Ja, aber noch einmal. Wir sollten uns vor allem hüten, in diesen Visionen einen chronologischen Ablauf zu sehen. In Kapitel 12, das wir das nächste Mal sehen werden, empfängt Johannes eine neue Serie von 7 Zeichen, die zu einem anderen Akt dieses Schauspiels der Offenbarung gehören. Es ist sozusagen wieder eine Wiederholung der Geschichte aus einem anderen Blickwinkel. Aber bleiben wir vorerst hier in Kapitel 11. Wir lesen, man hört Stimmen im Himmel, die das Kommen der Herrschaft Gottes verkünden, und die 24 Ältesten, die wir vom Anfang der Offenbarung kennen, die Johannes vor dem Thron Gottes gesehen hat, werfen sich nieder und singen ein neues Lied zur Ehre Gottes. Sie haben schon mehrere Lieder gesungen Und hier haben wir wieder ein neues Lied. Und dieses Lied, das wir hier im zweiten Teil von Kapitel 11 lesen, ist wahrscheinlich eine Einspielung auf den Psalm 2, wo der Psalmist die Fragen stellte. Wenn wir den Psalm 2 lesen, vielleicht können wir unsere Bibel im Psalm 2 kurz aufschlagen. Dort stellt sich der Psalmist die Frage: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Messias, seinen Gesalbten. Lass uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und die Antwort Gottes ist, das lesen wir weiter, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König, und die Rede ist von unserem Herrn Jesus Christus, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und das geschieht nach dem Tod und der siegreichen Auferstehung Jesu. Aber die Zeit geht noch weiter. Und dieser endgültige Sieg des Herrn Jesus sehen wir noch nicht. Und das ist, was hier Johannes in diesem Kapitel 11 beschreibt. Die 24 Ältesten, die das Volk Gottes aus dem Alten und dem Neuen Testament repräsentieren, danken Gott dafür, dass er endlich sein Versprechen gehalten hat und die Herrschaft seines Messias endlich sichtbar aufgerichtet hat. Wir erwarten eine sichtbare Wiederkunft unseres Herrn Jesus, der hier als König auf dieser Erde herrschen wird. Mit der siebten Posaune schlägt die Stunde des Sieges wie am siebten Tag der Woche, als Gott Josua den Sieg über die Stadt Jericho gab. Mit dem Laut der siebten Posaune. Und dies entspricht auch dem, was wir am Ende von Kapitel 7 im Buch Daniel lesen, wo dem vierten Tier die Macht genommen wird und es vollständig verschwindet. Wir lesen zum Beispiel in Daniel Kapitel 7, Vers 27. Daniel Kapitel 7, Vers 27. Und das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. In Vers 19 lesen wir, dass der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wurde und die Bundeslade sichtbar wurde. Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Im Alten Testament durfte niemand die Bundeslade sehen. Nur der Hohepriester einmal im Jahr, am Versöhnungstag, am Yom Kippur. Der Hebräerbrief lehrt zwar, dass wir durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus das Heiligtum betreten dürfen, aber zurzeit nur im Geist. Da wir nun jetzt am Ende der Zeiten stehen, braucht es kein Heiligtum mehr. Gott wird unmittelbar bei den Seinen wohnen. Und das symbolisiert dieses letzte Bild im Kapitel 11. Es gibt im jüdischen Midrasch eine Tradition, auf die Johannes hier möglicherweise anspielt. Und sie besagt, dass bei der Auferstehung der Toten siebenmal das Schofarhorn zu hören sein wird. Und alles nach dem Muster von 2. Mose 19, Vers 16 erfolgen soll, als Gott mit dem Volk Israel den Bund auf den Berg Sinai geschlossen hat. Dort in 2. Mose 19, Vers 16 lesen wir, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Kommen zum Schluss. Schwester, wir leben heute in einer Zeit, in der das Bild, das viele vom Herrn haben, ist das Bild eines Gottes, der ohne Zorn ist. Ein Gott, ein Teddybär-Gott, ein Gott ohne Zorn und der die Sünder bedingungslos liebt. Das ist weder das, was wir im Alten Testament lesen, noch ist es das, was das Neue Testament lehrt. Gott wird in der ganzen Bibel zwar als ein Gott voller Gnade, voller Liebe und Barmherzigkeit beschrieben, aber er ruft auch die Sünder auf, umzukehren, Buße zu tun, und seinem Sohn Jesus Christus zu gehorchen. Oder, wenn sie das nicht tun, wird das Gericht sie am Ende treffen. Traurige Realität ist jedoch, dass die große Mehrheit der Menschen auf ihre Ablehnung Gottes beharrt. Und die Gläubigen verfolgt. Das sehen wir heute in der Welt. Wir leben eine Zeit, wo die Gemeinde noch nie so stark verfolgt wurde. Und die Botschaft der Offenbarung ist deshalb eine Antwort auf die vielen Fragen, die der Psalmist auch zum Beispiel im Psalm 94 aufwirft. Psalm 94, wir haben heute den Psalm 84 gelesen, aber es gibt auch Fragen im Psalm 94. Ja, wie lange her? Das ist eine Frage, die immer wieder vorkommt. Und diese Frage kommt auch im Psalm 94 vor. Da stellt der Psalmist, wirft er viele Fragen auf. Der sagt ja zum Beispiel, du Gott der Rache. O Herr, du Gott der Rache. Leuchte hervor, zeige dein Licht, erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wie lange sollen die Gottlosen, o Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Und hier haben wir die Antwort in der Offenbarung. Am Ende wird Gott diese Welt richten. Er wird für immer herrschen. Und die gute Nachricht ist, dass die Gläubigen, die an Jesus geglaubt haben, werden mit Christus herrschen. Wir werden mit Christus herrschen, an seiner Seite. Und trotz allen Unheils, das der Gemeinde in der Kirchengeschichte widerfahren ist, stehen wir auf der Seite der Sieger. Das ist die Botschaft dieses Buches hier. Aber es ist kein Sieg, der durch Macht oder durch den Schwert oder durch den Krieg errungen wird. Er wird von Gottes Volk errungen, das das Evangelium bezeugt. Wie diese zwei Zeugen es getan haben. Auch wenn das Ablehnung, Schwäche und Tod bedeutet. Unser Vorbild ist der Herr Jesus, der in diesem Buch ganz am Anfang, das haben wir auch gelesen, ganz am Anfang, der treue Zeuge genannt wird. Und dieses Reich, das Reich unseres Herrn und seines Messias, wie es hier im Kapitel 11 beschrieben wird, wird von einem Lamm regiert, das geschlachtet wurde. Weil das am Ende der Geschichte Ehre, Preis und Anbetung bekommt. Amen. Amen.